Ja, wir haben geplant, für den kommenden Sommer einfach mal so ein paar Psalmen aus der Bibel durchzupredigen. Macht es einfach einfacher, auch für die Gastprediger, die während meiner Urlaubszeit dann hier predigen können, und für jeden Gottesdienstbesucher, der auch mal so rein und rausschneit. Denn jeder Psalm aus der Bibel ist so eine eigene kleine Welt für sich. Und ich weiß nicht, ob ihr euch in den Psalmen so ein bisschen auskennt aus dem Alten Testament. Da gibt es ja alle möglichen Stimmungen, könnte man sagen. Loblieder, so wie gerade gesungen. Groß ist unser Gott, super, alles ist toll drauf. Es gibt aber auch die anderen Lieder, die Klagelieder. Mir geht's richtig schlecht. Oder die Danklieder, wenn man gerade eine Schwierigkeit hinter sich gebracht hat. Danke Gott, dass ich da heile durchgekommen bin. Oder Bittpsalmen gibt es auch, wo man für bestimmte Dinge eben auch betet. Und es wird ganz viel über die persönliche Situation der Psalmsänger da auch deutlich gemacht. Keine Ahnung, welchen Psalm du heute anstimmen würdest in diesem Gottesdienst. Ob du eher den Psalm für Schläfer anstimmen würdest, ach, wie bin ich müde oder so. Oder mehr den Psalm, ja, alles ist gut. Oder ob in deinem Herzen nicht doch irgendwie eine Klage wohnt, eine Bitte, irgendeine Schwierigkeit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jeder Psalm eine eigene Welt für sich. Und wir wollen anfangen mit Psalm 34 in dieser kleinen Predigtreihe. Ach ja, du oder ich, jetzt bin ich dran. Okay, alles klar. Dieser Psalm ist einer der wunderschönsten Psalme aus dem Alten Testament. Und das Bild deutet schon so ein bisschen an, worum es da geht. Ich so ein bisschen alleine und da ist noch jemand anders bei mir. Aber gucken wir erstmal weiter. In diesem Psalm stehen wunderschöne Verse drin, die man so einfach als Lebensbegleiter so gut gebrauchen kann halt. Ne? Zum Beispiel eben wie heute Morgen schon: Ich will den Herrn loben, alle Zeit sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Oder Vers 6 und 7. Die auf ihn, nämlich auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Oder Vers 9. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Oder dann zum Schluss Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wer wollte solche Bibelverse nicht als seinen Begleiter haben? Solche Bibelworte bauen auf, die machen auf das Wesentliche aufmerksam und lassen einen hoffentlich leichter durchs Leben gehen. Schon von frühester Pastorenjugendzeit an, also in meiner ersten Dienstzeit, haben mich diese Verse ermutigt und ich habe sie gerne anderen Leuten vorgelesen und sie an andere weitergegeben. Aber wenn man sich jetzt diesen ganzen Psalm 34 anschaut, dann wird einem schon nicht mehr so wohlig ums Herz. Denn dann erkennt man sehr schnell, das, was man hier zu hören und zu sehen bekommt, das sind Verse, die hart erkämpft sind im Leben. Psalm 34 ist einer der wenigen Psalmen, die uns über die Entstehungssituation ausführlich Informationen weitergeben. Und da ist zum nächsten Mal einmal auffällig, dass er sehr kunstvoll gedichtet ist. Ihr könnt das jetzt hier alle furchtbar gut lesen. Das also ist Hebräisch, die Sprache des Alten Testamentes, von rechts nach links zu lesen. Und die Leute, die diese Folie gemacht haben, die habe ich also auch geklaut, die haben die ersten Buchstaben markiert. Rot. Und wenn man ein bisschen Hebräisch kann, dann merkt man, also es ist das hebräische Alphabet. Ne? Also jeder Vers fängt mit einem anderen Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet an. Der erste Vers eben mit A, Aleph und so weiter geht das dann durch. Und jeder Vers fängt mit einem neuen Buchstaben an. Da hat sich einer richtig Gedanken gemacht, sich richtig Mühe gegeben, diesen Psalm zu dichten. Der David, der diesen Psalm gedichtet hat, der hat nämlich eine Erfahrung da verarbeitet, die ihn anscheinend ein ganzes Leben lang begleitet haben. Kennt er auch, ne? Irgendeine Situation im Leben, die man nicht mehr so richtig los wird, ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, da braucht es eigentlich nur ein Fingerschnippen und zack, ist alles wieder da. Nicht nur die Erinnerung, was da passiert ist, sondern auch die Gefühle, was da passiert ist. wie es passiert ist, warum es passiert ist, wie man sich gegeben hat, was man gemacht hat oder auch nicht gemacht hat. Das alles ist da. Und er verarbeitet hier eine Situation, wo es richtig hart auf hart ging. Lebensgefährlich war das. Schwierig. Und er hat eine Gotteserfahrung da gemacht, die ihn einen Lebtag begleitet haben. Und es nötigt einem schon einen großen Respekt ab, wenn er dann diesen Psalm dichtet und dann in dieses Gotteslob mündet, von dem wir da vorhin gelesen haben. Aber schauen wir erstmal eins nach dem anderen. Das ist der Grund. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Das ist der Anlass für diesen Psalm. David war also in eine ganz schwierige Situation gekommen. Mit dem König Abimelech, hier gibt es ein bisschen Schwierigkeit. Es geht um eine Geschichte aus 1. Samuel 21. Da steht ein anderer König, falls ihr das heute mal nachlesen sollt. Das gibt es schon mal in der Bibel, dass da Namen verrutscht sind. Auf jeden Fall, hier ist eine schwierige Situation berichtet, die man im 1. Samuel 21 nachlesen kann. David war geflohen vor seinen Feinden in Israel, vor Saul, König Saul, der war ja noch selber kein König, geflohen. Und er ist in die Philisterstadt Gat geflohen, nahe des Mittelmeeres. Aber in dieser Stadt ist er vom Regen in die Traufe gekommen, wie man so schön sagt. Also ein Problem los, das nächste gewonnen. Super, ne? Auf jeden Fall in Gat, in dieser Philisterstadt, der Feinde Israels, erinnerte man sich daran, dass der David als Heerführer Sauls irre viel Philister hat ermorden lassen und selbst ermordet hat in Kriegszeiten. Das heißt in der Bibel, also Saul hat 1000 getötet, David hat 10.000 getötet. So heißt es von ihm. Er war also ein richtiger Kriegsheld in Israel und die Philister waren die Feinde. Und in Gat erinnerten sie sich natürlich an ihn. Er hatte sich wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen anders hergerichtet, dass man ihn nicht sofort erkannte. Auf jeden Fall, sie kamen ihm auf die Schliche. Und schon hieß es, ist das nicht? Den kennen wir doch. Und David war total in Gefahr. In dieser Situation ging es ums Ganze. Von dem einen entronnen, in die nächste Situation gekommen. Er weiß sich keinen anderen Rat mehr, als sich wahnsinnig zu stellen. Und da steht in 1. Samuel 21 tatsächlich so, er ließ also den Schaum, er sabberte richtig so ein bisschen hin, machte so ein paar ekstatische Zuckungen. Er legte wahrscheinlich so einen richtig epileptischen Anfall dann dahin, als er vor den König geschleppt wurde. Und er sagt sich, was ist denn das hier für ein Verrückter? Was schleppt ihr hier für Verrückte an? Habe ich nicht genug Verrückte, steht da. Das hat sich mancher Regierungsmensch schon gefragt, habe ich nicht genug Verrückte um mich? Der König Abimelech hat sich das auch gestellt. Auf jeden Fall, David stellt sich wahnsinnig, weil er keine andere Möglichkeit mehr hat. Was für eine Demütigung für jemand, der siegen gewohnt war, der gewinnen gewohnt war, der sich verkleiden muss, damit man ihn nicht erkennt. Was für eine Furcht, wie mag der sich gefühlt haben. Wohin er sich auch wandte, er kam nicht zur Ruhe. Wie ein Landstreicher muss er dann von dannen ziehen und er verkriecht sich anschließend in einer Höhle. Wenn man das alles bedenkt und sieht, dann merkt man, dass der Grund für Psalm 34, der so schön lobreich anfängt, dass der eine ganz schwierige Situation war. Wie kann der David dann so loben, fragt man sich doch. Willkürlich, oder? Unwillkürlich. David erzählt uns aus seinem Leben und wir schauen uns das mal so ein bisschen an, was er da so erlebt hat und warum er das gemacht hat. Ich lese mal die Verse davor, ab Vers 2, den ersten haben wir ja schon gelesen, einige Verse aus Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Kennst du auch Zeiten in deinem Leben, wo es drunter und drüber geht? Ich denke ja. Ohne Pause, Ärger, Stress, Anspannung. Kennt ihr Menschen, die diese Situation so erleben, die wie andere Sprüche im Poesiealbum Schwierigkeiten sammeln? Ich kenne solche Leute, wo du denkst, hört das denn eigentlich nie auf? Es geht immer irgendwie weiter. Hat das eine Problem gerade sein Ende gefunden, kommt das nächste um die Ecke. Bei den einen sind es Krankheiten und Gebrechen. Ich kenne eine Frau in Holzhausen, in meiner alten Gemeinde, eine gute Bekannte, mit der ich das auch so machen kann, was die nicht schon alles hatte. Ist unglaublich. Wir frotzeln manchmal schon so ein bisschen, wenn wir telefonieren miteinander. Ne? Also wieder eine neue Krankheit. Weil es ist unglaublich. Kaum ist das eine zu Ende, kommt das nächste. Man kann das natürlich nur machen, wenn man sich gut kennt. Ne? Klar, aber echt Wahnsinn. Bei anderen sind es Beziehungsstörungen mit sich selbst, mit dem Partner, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Man fragt sich, wie kommt das eigentlich, dass manche Menschen ständig Stress mit anderen Menschen haben? Hört das nie auf? Kommen die eigentlich nie zur Ruhe? Zappen die immer wieder in dieselben Fallen? Immer wieder das Gleiche? Das ist alles so eine Frage. Werden sie ihren Leben im Platz finden? Bei anderen scheint sich das in Familien geradezu zu ballen, Leid. Kennt ihr das auch? Da ist eine Krankheit nach der anderen, Fehlgeburten, schwere Unfälle und dergleichen mehr. Tragisch ist das manchmal, auch wenn sich das Schicksal in einer Familie geradezu wiederholt. Ich habe das vor kurzem erst wieder erlebt in meiner ersten Gemeinde in Berndorf. Da ist ein junger Mann, der im Alter meiner Kinder ist, mit dem Motorrad verunglückt, vor der eigenen Haustüre. Wahrscheinlich mit irrer Geschwindigkeit durchs Dorf gerast, Bordsteinkante und vom Baum an der eigenen Haustüre erschlagen. Das ist schon schrecklich genug, aber wenn man dann weiß, dass sein Onkel auf dieselbe Art und Weise mit dem Motorrad zu Tode gekommen ist, dann stehst du da vor so einer Familie und denkst, was willst du jetzt noch sagen? Ne? Das scheint irgendwie ein Verhängnis zu sein. Ihr kennt sowas, oder? Jäger und Sammler nenne ich sie, Probleme, Jäger und Sammler. Und als junger Pastor habe ich mich schon gefragt, was sagst du denen denn eigentlich? Ich meine, dass Schwierigkeiten im Leben vorkommen, das ist ja normal. Aber wenn sich das so ansammelt, wie um Gottes Willen soll das heil werden? Ich habe Gott damals ziemlich konkret gefragt, was soll ich sagen? Und er hat mir dann eben diesen verrückten Vers geschenkt aus diesem Psalm. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Das war Gottes konkrete Antwort an mich. Ich habe ihn damals ziemlich ungläubig angeschaut, kann man so sagen. Für mich ergibt sich aus diesem Vers oder hat sich aus diesem Vers ein ziemlich konkreter Arbeitsauftrag ergeben. Sei du, Karl Alfred, ein Ermutiger zum Leben. Schäme dich nicht länger dafür, dass es in deinem eigenen Leben eher nach Sonnenseite aussieht, sondern nimm deine positive Lebens- und Glaubenserfahrung mit, tröste, ermutige, lass nicht im Stich. Tu das so gut du kannst, bei aller Schwäche und Unkenntnis, aber hör nicht damit auf. Dann tust du meinen Willen. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Also ich muss einfach bekennen, ich habe in meinem Leben nur ganz wenige Situationen gehabt, wo es mir wirklich so richtig schlecht ging. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ich kann nicht so viel davon erzählen, von schweren Krankheiten oder Krisen oder dergleichen mehr. Weiß ich nicht. Und da habe ich mich immer gefragt, Herr, wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich andere trösten, wenn ich das selber nicht erlebt habe? Die glauben mir doch gar nicht. Und was hat Gott mir gesagt? Tu das. Nimm mein Wort. Ich bin es, der tröstet, nicht du. Ja, das war wichtig für mich. Nicht du, Karl Alfred, musst trösten, sondern ich, dein Gott, tröste. Und so wurde mir dieses Wort aus Psalm 34 sozusagen zur Ermutigung von Gott. Der mutlose Ermutiger wurde ermutigt. Wenn man das mal so zusammenfassen kann. Ich durfte diesen Vers an viele Menschen weitergeben. Und David tut das auch. Er gibt es weiter und er gibt diesen Trost weiter. Und das Schöne daran ist einfach, dass es eben kein erdachter Trost ist, sondern ein durchlittener, ein durchlebter Trost. Der hat richtig Probleme gehabt und ist hindurchgekommen, hat mit Gottes Hilfe das bewältigt. Wenn er tröstet, ist das kein billiger Trost, sondern durchs Leben bestätigt. Und David bezeugt es hier, und wie es viele Christen überhaupt bezeugt haben in ihrem Leben: Gott hat mich aus dieser schrecklichen Situation herausgeholt. Er hat mich innerlich und auch äußerlich gerettet. Nicht nur, dass er mir das Leben erhielt, er hätte ja da durchaus zu Tode kommen können, er hat auch meiner Seele endlich den Frieden gegeben, den ich brauchte. Ja, Gott hat mir meinen Glauben erhalten in dieser schwierigen Situation. Ich denke, Menschen in solchen schwierigen Situationen, wie Psalm 34 sie beschreiben, neigen ja dann auch dazu, entweder oder, hopp oder top. Entweder sie bleiben im Glauben oder sie schmeißen ihn über Bord. Keine Ahnung, in welcher Situation du so stehst. David hat jedenfalls erlebt, ich habe festgehalten und das hat sich gelohnt. Ich bin nicht weggelaufen im Glauben. Bin weggelaufen von meinen Feinden, ja, aber im Glauben habe ich festgehalten. Er hätte auch anders handeln können, aber er tut es nicht. Ich habe von einem Mann gehört, der saß 20 Jahre in China im Straflager und er wurde gefragt, wie ist das denn nach 20 Jahren? Wie würdest du dich denn heute verhalten, wenn es nochmal so wäre? Er hatte nämlich anderen von Jesus erzählt. Und das fanden die damals nicht gut in China. Und er sagte in dem Interview, ich würde nochmal dasselbe machen. Für Jesus zu leiden, das lohnt sich. Das hat sich ausgezahlt. Das war mein Platz, dort im Straflager. Da kriegen wir alle ein bisschen Beißhemmung, ne? Schluckbeschwerden, wenn wir sowas hören. Aber mich hat das sehr beeindruckt. Diese Leute und auch der König David sagen uns, es lohnt sich, an Gott dran zu bleiben, denn er ist ein tätiger Gott. Er handelt. Er nimmt an unserer Situation Anteil und hilft uns, hindurchzukommen. Und wenn du gerade so in Schwierigkeiten steckst, dann kannst du darauf vertrauen, dass er deine Situation genau kennt und auch wenn sich im Moment vielleicht nicht so viel tut und wandelt, du kannst dir eins sicher sein, er kennt dich und er will handeln in deiner Situation. David sagt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Gott antwortet also, wenn wir rufen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, gerufen. Und hat er dir schon mal geantwortet? Aber wer garantiert mir, das habe ich mir auch bei der Vorbereitung immer wieder gesagt, wer garantiert mir eigentlich, dass mein Leben weiter so beschaulich verläuft wie bisher? Gott hat das jedenfalls nicht versprochen. In der Bibel steht nirgendwo, werde Christ und alle deine Probleme lösen sich in Luft auf. In manchen Fällen ist es geradezu umgekehrt. Aber eins garantiert die Bibel, dass mich Gott durch diese Situation hindurch begleitet. Und das macht der David hier auch. Und er spricht den Leuten Trost zu, die in ganz konkreten Leid und Bedrängnis stecken. Wie und wann Gott antwortet, das kann König David auch nicht sagen, ich auch nicht. Aber dass er antwortet, das verspricht er. Gott hat immer noch geantwortet. Manchmal auf ganz merkwürdige Weise, manchmal ganz anders, als wir das erwartet haben. Man hat ja immer so seine Pläne im Kopf, wie Gott jetzt handeln müsste, damit mir das gefällt. Gott macht das manchmal anders, wie er das für richtig hält. Aber er ist da. Und mir ist klar geworden nochmal, wie ein großes Vorrecht es auch ist, in einer Gemeinde leben zu dürfen, auch weltweit jetzt mal gesehen halt. Wenn man solche Erfahrungen liest von anderen, wenn man von anderen hört, dann ist das wichtig für meine ganz konkrete Situation, in der ich gerade stecke, weil dieses Korrektiv der anderen, dieses Glaubenskorrektiv der anderen, wie hier König David, die machen mir das, den Blick nochmal klar. Da weiß ich wenigstens wieder, worum es geht. Die Erfahrung der anderen Christen mit Gott helfen mir selbst in meinem Glauben. Sie stärken zum einen meinen Glauben, wenn ich vielleicht nicht mehr zu glauben vermag. Dann kommen andere und sagen, komm, wir beten für dich, ich bin bei dir an deiner Seite und Gott ist es auch. Oder sie ermahnen mich auch im Glauben, wenn ich mal wieder zu lässig dahin lebe oder meine, es würde schon immer so lässig weitergehen halt. Sondern sie sagen, komm, bleib du dran, gib nicht auf. Diese Erfahrungen führen dann zum Gotteslob, so wie bei König David hier beschrieben. Denn er schreibt, Gott hat die Fäden der Welt immer noch in seinen Händen, auch wenn wir das manchmal nicht so glauben wollen. Die Pforten der Hölle haben die Gemeinde Jesu nicht überwunden und sie werden sie auch nicht überwinden. Ich habe von einem Christen in China gelesen, der sagte, wir wussten in all den Jahren der Qual, dass Mao, damals Kulturrevolution, nicht das Letzte war, sondern das Vorletzte. Zum Schluss wird unser Herr zum Zuge kommen, wenn er kommt und Mao geht. Mao ist schon länger weg. Die Herren dieser Welt sind das Vorletzte, nicht das Letzte. Jesus hat das letzte Wort, so steht es in der Bibel. Diese Wahrheit führt zum Lob Gottes, wie auch David in seinem Psalm überschwänglich loben kann, von dem, was er erfahren hat, und andere mit hineinnimmt. Da könnte man ja sagen, Menschenskinder, ne, das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen eine Zumutung. Ne? Da sagt einer, ich will loben den Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Ja, wenn du gerade im Dreck sitzt, ne, da kommt einer und sagt, ha, komm, lass uns mal ein bisschen loben. So macht das David hier. Ist das nicht eine Zumutung? Ist nicht diese Predigt auch eine Zumutung vielleicht für dich in deiner ganz konkreten Situation, wo du sagst, also ich weiß nicht, wie es weitergeht? Das könnte man ja so denken. Ich bin froh, wenn mein Herz nicht zerbricht, sagst du vielleicht. Aber die Christen und David und andere erzählen davon, dass es keine Zumutung ist, sondern dass dieses Fokussieren auf den lebendigen Gott, dass das die Lösung des Problems ist. Da lösen sich die Probleme nicht in Luft auf. Aber man kriegt ein Fundament, Basis, Plattform, ein Koordinatensystem oder wie immer du das jetzt nennen magst, mit der du deine Situation bewerten und deuten kannst. Und das ist wichtig. Und dann sagt er, guck doch mal weg ein bisschen von deinem Problem hin zu dem lebendigen Gott, der alles in seinen Händen hält und der auch dir in deinen Schwierigkeiten helfen will. Ich will dich ermutigen, sagt David, dass du es in deinem Elend hörst und nicht aufgibst. Mag sein, dass du das als Zumutung empfindest, aber es ist der Weg, den die Bibel uns zeigt. David macht Hoffnung, macht Mut, an Gott festzuhalten. Wir sollen uns mit ihm freuen. Und er sagt, wenn du das tust, wenn du dich mit hineinnehmen lässt in dieses Lob, in dieses Erfahrungsgut der Christenheit, in dieses Erfahrungsgut des Glaubens, dann wirst du eins merken, dass du mitgenommen wirst auf einen Weg, den du vielleicht bisher nicht kanntest. Wir sollen uns gemeinsam freuen. Dazu ist Gemeinde auch gut. Das sagt er denen, denen es gut geht, wie denen, denen es schlecht geht. Wenn wir gleich hier im Gottesdienst auch Abendmahl feiern, ist das auch Ausdruck dieser Gemeinschaft von Not und Leid und Freude. Denn beides sitzt hier, jede Wette. Wir gehören darin zusammen. Auf der einen Seite gibt es Leid und Verfolgung und auf der anderen Seite leichtes Leben und Freude. Nun kann man hingehen, das eine gegen das andere abwägen und aufwägen und sagen, boah, denen geht es aber gut, ne? Und denen geht es aber schlecht. Nein, es gehört zusammen. In Gottes Wort. Wir beten füreinander, wir hören aufeinander, wir gehen den Weg miteinander. Das ist die Aufgabe von Gemeinde, indem wir Gott preisen und danken, werden Erfahrungen der Rettung und Hilfe verarbeitet und durchlebt. Und das wünschte ich mir eigentlich, dass ihr nach dem Abendmahl, nach dem Gottesdienst so offene Ohren, ganz sensible Ohren füreinander bekommen würdet. Dass ihr hören könntet, was der andere gerade erlebt hat in dieser Woche. Dass ihr vielleicht sagt, okay, komm, wir gehen mal 2 Meter zur Seite, wir beten mal miteinander. Das ist jedenfalls das, was Psalm 34 möchte. Und dann wird er prophetisch, dieser Psalm. Prophetisch insofern, dass in Vers 9 steht, schmecket und seht, doch wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und deswegen hat die alte Kirche diesen Psalm 34 zum Abendmahlspsalm erklärt. Ich meine, als David das gedichtet hat, war Abendmahl überhaupt noch nicht im Blick. Aber so im Rückgriff auf das Alte Testament hat die alte Kirche gesagt, da gehören wir zusammen. Er, der Herr, mitten unter uns, wir in ihm und miteinander. Wir dürfen ihm alles bringen, alles, was uns angeht, Freude und Erfolg, genauso wie Leid und Schuld. In alledem soll Gott verherrlicht werden. Schmeckt doch und seht doch, wie freundlich der Herr ist. Im Abendmahl soll das sichtbar, deutlich und erfahrbar werden. Deswegen dürfen wir einladen zum Abendmahl. alle diejenigen, die mit Jesus Christus in Verbindung leben oder wollen, mit ihm in Verbindung leben wollen, die das sagen, ja, das will ich auch. Ich will in diese Gemeinschaft eintreten, auch wenn es mir vielleicht gerade nicht so gut geht, diesen eingeladen am Tisch des Herrn sozusagen, sagen wir, teilzuhaben. Jesus sagt das, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe für eure Seelen geben. Deswegen so zum Schluss. Der Herr ist nahe alle denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Vielleicht fühlst du dich so, wie in diesem Bild. Aber da ist jemand da. Vielleicht hast du das auch schon mal gespürt, gesehen, gehört. Kann ja sein. Aber er ist da. Und er stärkt dir sozusagen den Rücken. Und das ist das Großartige. Das möchte ich dir mitgeben für die Woche auf dem Weg. Egal, ob es dir jetzt gut geht oder schlecht. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Amen.